Hallo und herzlich willkommen zur Folge 428. Das ist eine Sommerfolge. Ist ja schön, dass Sommer ist, war lang genug Winter. Und diese Sommerfolge füllt kein Sommerloch. Wir haben nämlich keins, sondern wir haben viele interessante und wichtige Themen. Und ich bitte Sie einfach mal, die Ohren zu spitzen.
Da schließe ich mich an. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Was wir haben, ist schon ein bunten Strauß, den wir zusammengebastelt haben. Und wir reden auch mal ausnahmsweise über Computertechnik, glaube ich. Oder das, was vielleicht Computertechnik sein soll, Wolfgang.
Oder werden soll. Wir haben ja schon viele Themen auch in der Vergangenheit angesprochen, die in der Entwicklung waren. Manche verschwinden dann einfach, andere kommen dann ganz plötzlich wieder hoch. Und ein Thema hast du ausgegraben mit den Memristoren. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Heinz.
Ja, gerne. Die Firma HP, also einer der größten Computerhersteller der Welt, ist seit 2008 dabei, mit Memristoren zu experimentieren. Und zwar sind das im Prinzip Halbleiter oder Speicherelemente, die ihren Inhalt behalten. Man war damals sehr optimistisch, man hat gesagt, 2013 werden wir die ersten Produkte mit Memristoren auf dem Markt haben. Und dann, wir hatten im September 2013 schon mal darüber berichtet, dann kam HP und sagte, nein, 2015 wird es schon werden. Jetzt ist man aber der Meinung, man wüsste endlich, wie es geht. Man möchte die ersten DIMMs, also die ersten Memory-Module ab 2016 liefern und ab 2019 soll es dann die ersten Computer damit geben. Natürlich ist dafür einiges notwendig. Also die Memristoren sind ja nicht Halbleiterelemente, so wie wir sie kennen, sondern die sind ladungsbasierend im Prinzip. Die merken sich, wie die letzte Energie geflossen ist und speichern dementsprechend 0 und 1. Es ist eine komplett andere Hardware-Architektur, als wir das heute kennen. Und es soll nicht nur Speicherelemente, sondern es soll im Prinzip auch der Prozessor damit gebaut werden. Die andere Sache ist, dass die herkömmlichen Betriebssysteme, die wir heute haben, darauf nicht mehr laufen werden. Die Leistung, die Memristoren haben, wären überhaupt nicht auszunutzen. HP ist darauf hingegangen, hat die Open-Source-Gemeinde aufgerufen, für diese neue Rechnertechnologie, die sie anbieten wollen, ein Betriebssystem zu entwickeln. Das finde ich eine gute Sache. Okay, sie sparen natürlich Manpower dadurch, weil die Open Source das machen soll. Aber es soll auch ein Betriebssystem sein, das dann allgemein zur Verfügung steht. Die erste Entwicklungsumgebung soll 2015 kommen und die Beta-Version des Betriebssystems hofft man 2017 zu haben, damit man eben 2019 eine fertige Maschine hat. Von den HP-Entwicklern arbeiten zurzeit 40% an diesem Projekt. Und das ist schon ganz schön viel, denn man glaubt daran. Man muss sich vorstellen, diese Memristoren brauchen weniger Energie als Halbleiterchips, sind kleiner und vergessen nichts, sind also behalten ihren Speicherinhalt. Die Prototypen, die man so mal gezeigt hat auf der Discover 2014, hat der Martin Fink, der CTO von HP, einen Prototypen gezeigt, so der in die Hand reinging, der eine Kapazität von 6 Terabyte hatte. Und war über ein Glasfaserkabel angeschlossen. Man hat so einen Vergleich, den man sagt, wenn man die Memories eines Handys aus Memristoren aufbauen könnte, könnten 100 Terabyte Daten auf einem Handy gespeichert werden. Ich weiß zwar nicht, wer so viel darauf braucht, aber die Technologie verspricht sehr viel. Kleinere Rechner, die schneller sind und die auch, wenn der Strom ausfällt, behalten, so wie der Zustand ist. Also sowas würde ich mir schon hinstellen. Du auch, Wolfgang.
Und weniger Leistung aufnehmen.
Ja, ich meine, die ersten werden groß sein. Also was man da denkt im Moment, der erste Prototyp, der kommen soll, soll 8, 19 Zoll Racks sein und soll 24 Kern Prozessor haben, jeder Kern, Prozessoren mit 24 Kern, jeder Kern 2 Gigahertz und 256 Gigabyte nichtflüchtiger Speicher pro Einheit. Das Ding soll dann, HP nennt das Ding an, nur The Machine. Und das soll dann im Prinzip so eine Art Supercomputer sein, der schnelle Rechenoperationen ermöglicht.
Tja, Supercomputer ist ja sowieso ein Traum der Menschheit. Und als da 2007 die Herren Erik Ladizinski und Jordi Rose die Firma D-Wave gegründet haben und laut getönt haben, dass sie einen Quantencomputer oder zumindest einen Quantenprozessor bauen, da stand die Welt eigentlich Kopf. Es hat keiner so richtig geglaubt. Ein Quantencomputer, für diejenigen, die es nicht wissen, der normale Computer, der besteht ja aus Schaltern, aus unendlich vielen Schaltern. Und er kann also nur Strom fließen lassen oder eben nicht. Und das ist die 0 und die 1, also ein Bit gesetzt oder eben kein Bit. Und bei einem Quantencomputer ist das ein bisschen anders. Ein Quantencomputer kann nicht nur 0 und 1, er kann beides gleichzeitig darstellen. Das ist ganz schwer zu verstehen. Man muss sich also schon da tief hineindenken, um zu begreifen, diese Quantenzustände, wie die entstehen und wie man die vor allen Dingen nutzen kann. Zuerst denkt man ja erstmal, wenn so ein Ding nicht weiß, was es will, wie kann es denn dann überhaupt rechnen? Aber es geht eben. Und diese Quantenprozessor, den die Jungs da entwickelt haben, da haben sie dann einen Computer darum gebaut. Und haben den wirklich dann mit einem großen Presseecho vorgestellt. 16 Quantenbits, Qubits, sagt man dazu, hat dieser Computer. Das hört sich ganz wenig an, aber dadurch, dass sie unendlich schnell rechnen können in der Theorie und auch Zwischenzustände darstellen können, sollten die im Prinzip schneller sein als unsere Großrechner. Naja, und klar, Amazon, Google und natürlich auch die CIA haben als erstes so einen Quantencomputer von D-Wave gekauft, kostete ja nur 10 Millionen Dollar. Und das ging also so, naja, je nachdem, wer das beurteilt hat, die mehr, ein solcher Computer soll 3600 bis 50.000 Mal so schnell wie ein herkömmlicher Computer arbeiten können. Das ist natürlich eine Nummer. Vor allen Dingen, man könnte ja damit Passwörter knacken, an die man heute noch nicht denken kann. Wenn ich heute für ein Passwort 50.000 Jahre zum Knacken brauche und ich könnte das innerhalb von einem Jahr, oder 5000 Jahre und ich könnte das innerhalb von 0,1 Jahr, für die Mathematik nicht stark begabten, das wären etwa 36 Tage, das ist schon eine Nummer. Aber möglicherweise stimmt das alles gar nicht. Möglicherweise ist das einfach nicht richtig, sondern da gibt es jetzt die Zweifler, zum Beispiel wie Treuerer, der hat gesagt, also, wenn ich mir diese Sachen genau ansehe, diese Algorithmen, die wir heute verwenden, dann ist das in der Regel Schrott. Und von Google, einer der führenden Forscher, dieser Sergey Isakov, der hat gesagt, also wir versuchen einfach mal mit all unserem Wissen die Algorithmen, die wir heute haben, zu optimieren. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir werden können. Denn eins muss man ja wissen, die meisten dieser Programme, die laufen in irgendeiner Hochsprache. Und diese Hochsprache, die läuft dann über verschiedene Zwischenschichten dann bis runter auf die eigentliche Sprache der Maschine, des Prozessors. Und diese ganzen Zwischenschichten, mal davon abgesehen, dass es da Missverständnisse geben kann und dass dort auch möglicherweise Fehler entstehen, die verlangsamen natürlich alles. Aber wenn man das wirklich optimal auf den Prozessor abgestimmt macht, dann sollte man eine höhere Geschwindigkeit erreichen. So, jetzt haben sie das gemacht und haben dann mal verglichen und plötzlich waren ihre Algorithmen auf ihren handelsüblichen Computern genauso schnell in etwa, wie die Rechenergebnisse von dem Quantencomputer geliefert wurden. Das hat natürlich die Fachwelt erstmal mächtig durcheinander gehauen. Jetzt gibt es einige, die sagen, es könnte natürlich sein, dass die Aufgaben, die hier gerechnet wurden und die man zum Vergleich der Rechengeschwindigkeit dieser beiden Computerstrukturen verwendet hat, nicht so optimal waren oder vielleicht sogar so ausgesucht werden, dass man auf herkömmlichen Computerstrukturen eben viel schneller war. Aber da sind so viele Fachleute daran beteiligt gewesen und dass die diese Fehler gemacht haben oder bewusst diese Ergebnisse hingezaubert haben, will ich mal so in Anführungszeichen sagen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es wird weitere Versuche geben. Es hat weitere Versuche gegeben, die das Ergebnis schon bestätigt haben. Und es wird noch weitere geben, aber es könnte natürlich sein, dass dieser vorläufige Beweis, sagen wir mal, nun das Ende des Quantencomputers ist in den Ideen, wie er heute realisiert worden ist. Nicht der Quantencomputer, der ideelle, diese Idee, diese Theorie, die verstehen wir vielleicht gar nicht. Die können wir noch gar nicht in Hardware umsetzen. Zu der sind wir noch gar nicht in der Lage, so etwas zu bauen. Also, um hier mal einen Schlussstrich zu ziehen, dieser Quantencomputer, den man für läppische 10 Millionen Dollar kaufen kann, es gab ja auch schon Leute, die haben gesagt, wir sollen den in den Shop aufnehmen, der ist in Zweifel geraten, ob er wirklich das leistet, was er kann, was er soll, ob es wirklich die Quanteneffekte sind, die dort ausgenutzt werden, oder ob das nur eine sehr intelligente Art und Weise ist zu rechnen. Oder eine Mischung aus beiden. Wir werden es sehen. Allerdings der Traum des ultraschnellen Computers ist mal wieder ein Stückchen in die Ferne gerückt.
Tja, sehr, sehr schade. Vielleicht sollte man mit den Füßen auf dem Boden bleiben und so Schritt für Schritt weitergehen. Zum Beispiel mal überlegen, wie wir die Speicherkapazität unserer Massenspeicher erhöhen können. Das wäre doch auch schon was. Unser Forscher an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, denen ist etwas gelungen, das hört sich erstmal ja einfach nur seltsam an. Und zwar ist es ihnen gelungen, die Spin-Effekte von Elektronen in Häusler Material nachzuweisen. Häusler-Materialien sind im Prinzip Verbindungen aus mehreren Metallen, in dem Falle bei den Versuchs war es Kobalt, Mangan und Silizium, die in einer ganz sauberen Gitterstruktur angeordnet werden müssen. Das ist auch das Problem dabei. Bei Temperaturen von minus 290 Grad hat man schon dieses Spinpolarisation feststellen können. Aber das ist nicht so das Richtige. Was die Mainzer jetzt geschafft haben, ist, sie können das bei Raumtemperatur. Spinpolarisation, das kryptische Wort, heißt im Prinzip nichts anderes, als dass sich alle Elektronen um die gleiche Achse drehen. Denn Elektronen laufen ja nicht nur hin und her, um die Ladung zu transportieren. Das ist unsere herkömmliche Elektronik, die wir hier haben. Sondern die haben auch einen Spin. Die drehen sich ganz schnell. Gut, Elektronen sind keine Bällchen, aber so kann man sich am einfachsten vorstellen, als ob es kleine Bällchen wären, die sich schnell drehen. Und wenn die alle parallel ausgerichtet sind, sie in die gleiche Richtung drehen, dann hat man ein homogenes Feld. Die Störung eines solchen Feldes wäre dann eben eine Speichereinheit. Und genau daran arbeiten die Wissenschaftler. Das Interessante war, dass die Mainzer das umsetzen können und dass sie damit das bewiesen haben, was die Kollegen aus München und Dresden, die theoretischen Physiker und Chemiker, vor einigen Jahren schon vorhergesagt haben, was aber bis jetzt nie gelungen ist. Also das hat man gemacht. Man hat also dieses Häusler-Material ganz homogen aufgebracht mit Verfahren, die man an sich aus der Halbleiterfertigung kennt, die werden also aufdiffundieren lassen und hat dann über Ladungen es wirklich geschafft, also in einer, das muss natürlich alles, diese Dünnschichtpräparation muss natürlich in Ultra-Hochvakuum passieren. Jedenfalls hat man es dann geschafft, die ganzen Elektronen homogen sich drehen zu lassen, Entschuldigung, diesen platten Ausdruck, also einen einheitlichen Spin zu erzeugen und den auch einwandfrei nachweisen und messen zu können. Und das ist die Sensation. Und Wie gesagt, die Wissenschaftler wollen daran weiterarbeiten. Sie gehen davon aus, dass das in den nächsten Jahren die Speichertechnologie, die wir heute kennen für Massenspeicher, sehr stark beeinflussen wird und dass wir dadurch irgendwann neue Materialien, die besser speichern, schneller speichern und mehr speichern und vielleicht auch noch mit besseren Energiebilanz speichern, dass uns sowas zur Verfügung steht. Ich meine, weltweit sind nicht nur die Deutschen da dran, auch die in Japan, USA wird das Material beforscht und alle sind jetzt in einem Wettlauf drin, dass sowas denn irgendwann mal möglichst schnell zu Produkten oder Prototypen führt, die man auch im ganz normalen Leben benutzen kann. Das wäre ja etwas, was auch uns weiterhelfen würde, wenn unsere Platten nicht so laut wären, wenn sie drehen. Vielleicht kann man andere Köpfe bauen oder andere Oberflächen bauen, so dass man ein besseres Speichermedium hat, das uns denn mehr Freude macht und vielleicht auch mechanisch nicht so instabil ist wie eine mechanische Festplatte, denn es ist nun mal drehende Sachen und ist Mechanik und da ist die Gefahr eben, dass kaputt geht. Also können wir entweder hoffen, dass entweder die MEM restoren oder dass mit Häuslermaterial uns denn mal Speicher zur Verfügung stehen, die unsere bekannten Speicher bei weitem übertreffen.
Ja, so einen kleinen Schritt in die Zukunft haben wir ja eigentlich schon erreicht mit den SSDs, mit diesen Solid-State-Disks. Ich habe zum Beispiel in meinem Club-Computer so ein Teil drin und das läuft, nimmt wenig Strom auf, ist absolut ruhig, ist viel schneller, der Rechner bootet schneller, ist ein schönes Ding. Nun wird die Lebensdauer angegeben vom Hersteller mit von Hersteller zu Hersteller verschieden mit bestimmten Werten. Es gibt einen Test, der seit August 2013 lief und dieser Langzeittest von der Firma TechReport, der hat versucht, diese Dinger kaputt zu schreiben. Das war das Ziel. Man wollte einfach mal sehen, wie lange halten sie denn nun wirklich. Und diese Flechzellen, das ist ja Flechspeicher da drin, die haben ja nur eine begrenzte Anzahl von Schreib-Lesezyklen, wobei die Schreibzyklen, glaube ich, das Problem sind, wenn man die also umladen muss. Ja, und da hat man, glaube ich, drei verschiedene Hersteller, einmal Corsair von Neutron GTX, das Teil hat 240 GB, eine Samsung 840 Pro, die hat 256 GB und eine Kingston HyperX3K mit auch 240 GB wie die Corsair Neutron. So, die Kingston, die hat man zweimal genommen, weil bei unkomprimierten Daten, die man da drauf geschrieben hat, hat sie nach 728 Terabyte die Grätsche gemacht und war nicht mehr ansprechbar. Die mit den komprimierten Daten, die hat die runtergerechnet auf 716 Terabyte, die hat es dann überlebt. Aber man hat Werte von 1 Petabyte erreicht bei diesen anderen Laufwerken. Und hat natürlich regelmäßig überwacht. Sie wissen, diese Smart-Daten, die heutige Laufwerke, auch die drehenden, zur Verfügung stellen, die ich auslesen kann. Daran kann ich bestimmte Parameter ablesen, wie geht's der Platte und wo gibt's Fehler und so weiter und so weiter. Die Samsung hat dann am Lebensende bei diesem Petabyte-Test nicht ganz erreicht. Und ist einfach abgestürzt. Das heißt, das Programm, mit dem man das getestet haben, das ist ein Unveil, heißt das, das ist abgestürzt. Und als man dann versucht hat, über den Gerätemanager wieder auf das Laufwerk zuzugreifen, war es nicht mehr erreichbar. Dann von Samsung, dieses SSD-Tool Magican, auch das konnte nicht mehr darauf zugreifen. Eigentlich sollten diese Laufwerke, das sagen auch die Hersteller, vorher warnen und sagen, du pass auf, bei mir stimmt irgendwas nicht oder so. Und dann kann man die Daten noch sichern und dann ist ja gut. Das war aber nicht der Fall. Warum, kann auch der Hersteller nicht sagen. Lediglich die Intel-Platte, die hat war so eine Art Zähler und die hat von Anfang an von 100 heruntergezählt bis auf 0. Da konnte man sagen, bis da und dahin hält sie, erreicht sie und das hat auch gestimmt. Damit war es also möglich, diese herstellereigenen Daten, die darauf gespeichert werden, auszulesen. Also, alle Platten haben mehr Schreiblesezyklen erreicht, als der Hersteller angegeben hat. Da ist also eine Sicherheit und Luft nach oben drin. Nur, dass Platten, SSDs, sind ja im Grunde genommen keine Platten, auch wenn sie platt sind, wenn sie dann aber richtig platt sind, dass sie nicht mehr ansprechbar sind, das ist natürlich ein ganz großer Mist und ein ganz großes Handicap. Man sollte, wenn man so etwas einsetzt, selbst überwachen, wie viel Schreiblesezyklen drauf sind. Das kann man natürlich auslesen, wenn man die Smart-Daten überwacht. Und dann sollte man frühzeitig, zu dem Zeitpunkt, wo der Hersteller sagt, da ist die Lebenszeit am Ende, dann sollte man das Ding wirklich auch außer Betrieb nehmen oder zumindest ein Backup machen, für den Fall, dass die Teile dann tatsächlich kaputt gehen und nicht mehr ansprechbar sind, könnte es sonst böse enden. Schöne, neue, sparsame, leise, tolle Technik, aber am Pferdefuß haben die Dinger doch.
Aber du machst doch von deinen Daten sowieso andauernd Backups, hoffe ich.
Ja, natürlich. Aber dann auf drehende Platten.
Ja, ja. Ich meine, die SSDs sind klasse. Ne? Also mein Rechner bootet in 22 Sekunden und das mit Windows. Das will was heißen. Ne?
Mhm.
Für einen normalen i7-Rechner, eben weil er von SSD bootet. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist die Platten leiden ja oder die sterben ja mit dem Schreiben, nicht durch das Lesen. Das Lesen beansprucht die bei weitem nicht so sehr wie das Neuschreiben, das Umschreiben der Zellen. Was nicht verständlich ist, dass die Hersteller, wenn die Platte nicht mehr beschrieben werden kann, nicht wenigstens noch das Lesen zulassen, die Betriebssysteme auf den Platten. Und es gibt da irgendwo von Microsoft, war es glaube ich mal eine Zahl, die haben mal Daten untersucht auf der Platte und die sagen, es ist ein Faktor 40:1 Schreiben zu Lesen. Statistisch gesehen über eine ganze Platte. Also muss man sich da nicht unbedingt so viel Angst machen, dass einem direkt nach ein paar Lesezugriffen oder ein paar Tagen die SSD kaputt geht.
Ja, man muss ja wissen, beim Schreiben wird ja nicht nur das einzelne Bit geschrieben, sondern es werden ja immer blockweise die Daten geschrieben. Und es müssen ja erstmal die Daten gelesen werden in einen Speicher. Dann werden diese Daten verändert auf den neuen Speicherzustand. Dann müssen die Zellen in der SSD gelöscht werden und dann können erst die veränderten Daten wieder neu gespeichert werden. Und dieses Neuspeichern mit höherer Spannung, das Einschreiben, das verursacht diesen Flechtzellen eben den Stress. Und dann sterben die, wie Menschen.
Schade ist es, aber man, wir können es ja einfach überwachen. Außerdem haben wir ja genug Backups von unseren Platten. Hast du Solarzellen?
Mhm.
Welchen Wirkungsgrad haben die?
Puh, wenn ich das so genau wüsste, also so Pi mal Daumen, knapp 20%.
Also man geht davon aus, dass die konventionellen Solarmodule 18% haben. Der Ali Jarvey an der Berkeley-Universität arbeitet an einem neuen Material, das die Effektivität der Solarzellen wesentlich steigern soll. Er hat also heute mit seinem eigenen Material, was er hat, 25% Wirkungsgrad erzeugt. Und man hat das mal untersuchen lassen von der US Laboratory für erneuerbare Energie, das NREL. Und die sagen, okay, wenn man das etwas weiterentwickelt, dann wird man sogar auf einen Wirkungsgrad von 40% oder noch mehr kommen. Und das bei Produktionskosten, die eventuell unter den konventionellen Zellen liegen. Und das finde ich eine richtige Sensation. Was der Herr Jarvey macht, er nimmt Module, setzt die aus verschiedenen Materialien, verschiedenen Halbleitermaterialien zusammen. Er nennt das Multi-Junction-Module und die können das Licht von verschiedenen Wellenlängen absorbieren und dadurch kommt er an seinen größeren Wirkungsgrad ran. Das ist eine wunderschöne neue Technologie. Man schätzt, also es gibt bis heute nur Prototypen, die er im Labor macht. Es gibt leider noch keine Fertigungsverfahren dafür, für die Massenfertigung. Aber wenn seine Technik sich durchsetzt, dann sagen die Fachleute, das ist ein Game Changer. Dann werden die Solarzellen eben genauso teuer wie heute eventuell, aber haben dann mehr als die doppelte Effektivität. Und da kann man dann wahrscheinlich wirklich mit einem Hausdach, das man sich zudeckt, das Haus versorgen, wenn man dann noch die richtigen Energiespeicher dafür findet, also richtigen Akkumulatoren findet, um das auch über das ganze Jahr zu speichern. Dann wäre auch für mich der Zeitpunkt gegeben, mein Dach endlich mal mit Solarzellen zu bestücken.
Tja, musst du dich aber beeilen, denn unser Staat hat ja eine neue Einnahmequelle entdeckt, die Sonne. In dem Moment, wo der Sonnenschein, wo der nicht mehr auf dein Dach prasselt oder auf deinen Garten oder auf deinen Parkplatz, sondern auf eine Solarzelle und du den Strom dann verkaufst oder selbst verwendest, musst du künftig 40% der Umlage, dieser Ökostrom-Dingsbums-Scheiß-Umlage da zahlen, auch für selbst verbrauchten Strom. Das heißt also, wenn ich das, was die Sonne mir schickt, mir als Wolfgang Rudolf, wenn ich das auffange in irgendeinen Eimer und dann verwende für irgendetwas, muss ich dem Staat dafür Geld geben. Die schämen sich überhaupt nicht. Ich frage mich, wie lange das eigentlich noch geht. Ich meine, die haben unsere Frequenzen verkauft, die physikalisch gar nicht vorhanden sind, sondern was nur Wellenlängenbereiche sind oder Frequenzbereiche für Milliarden und Abermilliarden und jetzt kassieren sie hier noch ein. Es ist unglaublich. Ich denke, künftige Generationen müssen wahrscheinlich auch für die Luft, die der liebe Gott hier uns geschenkt hat, bezahlen an diesen Staat, dieses raffgierige Monster und möglicherweise sogar für die Abgase, für die warmen Winde oder sowas. Ich weiß nicht, wo das enden soll. Gut, das gehört jetzt eigentlich nicht hierher, aber weil wir gerade von Solarzellen sprechen, wollte ich nur mal sagen, 40% Umlage ist schon ein Hammer. Raffgieriger Staat.
Ich weiß auch gar nicht, ob das so durchsetzbar ist. Ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal gehört, weil ich mich da lange nicht mehr mit befasst hatte. Weil die Technik heute noch nicht so weit ist, dass sie wirklich interessant ist, zu installieren. Aber das ist das ist schon eine ganz besondere Art, um an das Geld der rechtschaffenen Leute zu kommen.
Also auf Deutsch gesagt, es ist keine besondere Art, sondern es ist eine Riesensauerei. So sehe ich das. Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben. Also, überleg dir das noch mit deinen Solarzellen auf dem Dach, Vielleicht machst du auch nur heißes Wasser und hast dann unten irgendwo, machst aus dem heißen Wasser, treibst eine Dampfmaschine an oder so. Das wird noch nicht besteuert. Aber wenn das viele machen, vielleicht doch. Wir sollten daran denken, dass alles zu einem Ende hat. Auch diese Sendung heute geht dem Ende zu. Wir sollten unsere Zuhörer noch darauf aufmerksam machen, dass wir auch im Internet vertreten sind, unter cc2.de, alles in Buchstaben geschrieben. Dort findet man unsere Heimseite. Die klugen Leute sagen auch Homepage dazu. Darüber kommt man in unserem Shop, wo viele schöne Fanartikel sind. Ich war übrigens ein paar Tage im Urlaub mit meiner Fankappe. Mir wurde immer wieder gewunken. Ich habe aber keinen zweiten gesehen. Warum? Also, wir haben noch Potenzial. Es kann noch verkauft werden. Und ich denke, wir sollten den Daumen nach oben tun. Sollten sagen, tschüss, bis nächste Woche. Schöne Woche, erfolgreiche, erholsame, ruhige und stressfreie. Und tschüss.
Und schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.